Mit Polen auf Du und Du, das Podcast-Experiment zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Heute von und mit Christian Schmidt und
Matthias Horn.
Dzień dobry Państwu, cześć und hallo.
Mit der Demokratie ist es immer so, dass diese Bemühung, das ist immer Arbeit, das ist immer ja, persönliche Entscheidungen und das ist nicht so einfach, wir wissen nicht und die Zukunft ist niemals so gesagt, wir wissen, wie das sehen wird. Wir wissen nicht. Ja. Und das ist unsere Verantwortung.
Das war ein starker Appell von Hanna Radziejowska. Hanna Radziejowska ist Direktorin des Pilecki-Instituts in Berlin. Sie und ihr Stellvertreter Mateusz Fałkowski waren im Februar dieses Jahres, also 2020, zu Gast bei unseren deutsch-polnischen Gesprächen in Potsdam.
Das Pilecki-Institut in Berlin sagt mir jetzt nicht wirklich was, Christian.
Naja, es wird wahrscheinlich vielen so gehen. Zunächst sind sie ja relativ neu. Die gibt es also das Pilecki-Institut ist eigentlich in Warschau, aber die haben halt eine Außenstelle hier in Berlin am Pariser Platz, also direkt am Brandenburger Tor und existiert dort seit, ich glaube, im Anfang Oktober war die Eröffnung, bin mir nicht ganz sicher, Ende September, Anfang Oktober war die Eröffnung.
Und was machen die da?
Ja, dort machen sie zumindest erstmal eine Ausstellung über Pilecki und um all das in Erfahrung zu bringen, deswegen hatte ich Hanna Radziejowska eingeladen, ihr Institut vorzustellen, beziehungsweise diese Außenstelle vorzustellen, was sie für Arbeit machen, warum sie da sind, wie sie finanziert sind und welche Aufgabe sie grundsätzlich haben.
Warum dieses Institut gegründet wurde, das ist auch eine Idee, dass wir wirklich Archiven brauchen und diese langfristige Forschung brauchen und auch diese internationale Debatte. Ja, das ist alles zusammen und das keine Institution in Polen hat diese Möglichkeiten und hat diese auch Ziele, diese verschiedenen Kontexte zusammen. Ja, also das ist auch etwas super Interessantes und das ist ein bisschen sehr kurz, aber vielleicht noch kann ich sagen, dass ich war auch Kuratorin verschiedener Ausstellungen, aber auch künstlerische Projekte und auch Regisseurin oder Autorin der Drehbücher zum Beispiel für verschiedene Festivale oder wirklich sehr kulturelle Projekte. Ja? Also das ist auch wichtig, dass sprechen über die Geschichte, aber auch mit dieser Sprache der Kultur zum Beispiel.
Was hier ganz interessant ist an diesem Institut oder an dieser Außenstelle besetzt mit Hanna Radziejowska ist, dass es meines Erachtens eine multiperspektive Betrachtung von Geschichte ist. Also sie versuchen ja einerseits zu forschen und den Forschern konzentriert Informationen aus verschiedenen Archiven zur Verfügung zu stellen, digital zur Verfügung zu stellen, aber sie wollen auch mit Hilfe der Geschichte über die Gegenwart sprechen. Also sie bieten ja kulturelle Veranstaltungen an, sie bieten Ausstellungen an, sie werden Ausstellungen anbieten. Jetzt zurzeit ist nur eine Ausstellung über Witold Pilecki, zu dem kommen wir sicherlich noch. Aber sie wollen halt in Diskussion geraten, die verschiedensten Punkte, Perspektiven der Geschichte besprechen mit Publikum.
Aber Geschichte ist schon der Fokus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Geschichte ist sozusagen aus meinem Verständnis, so wie ich es verstanden habe, das Instrument, miteinander ins Gespräch zu kommen, egal aus welcher politischen Perspektive man kommt. Und das ist ganz spannend. Ich war schon bei einer Diskussionsveranstaltung dort. Das war eine wirklich spannende Diskussionsveranstaltung mit Professor Nachama, ehemals von der Topographie des Terrors, mit einem jüdischen, also mit einem israelischen Journalisten, mit der Chefredakteurin, glaube ich, von der Kritiker Politichna heißt die, glaube ich, die Zeitschrift, oder Kultura, bin mir nicht ganz sicher, einem Geschichtswissenschaftler aus der Uni Potsdam. Die haben ganz kontrovers miteinander diskutiert. Die waren nicht alle unisono. Das macht das Institut ganz spannend. Und ich glaube, wesentlich dabei ist eben Hanna, weil sie hat viele Perspektiven in sich vereinigt. Also sie hat ja Geschichte studiert, sie hat in künstlerische Sachen gemacht, sie hat auch Kunst studiert und hat eine wirklich multiperspektive Sicht der Dinge. Und das ergänzt durch Mateusz Fałkowski, der Soziologe von Hause aus ist, diese beiden Perspektiven aneinandergebracht, werden ganz spannende Projekte ergeben, die ungewöhnlich sind für eben genau ein Institut, was eben doch eher die Geschichte im Fokus hatte ursprünglich mit der Benennung zum Beispiel von Witold Pilecki.
Ein Institut ist doch meistens irgendwie was Staatliches, mhm. oder? Also wie finanzieren die sich denn eigentlich?
Genau, die werden also durch den polnischen Staat finanziert. Und wichtig war Hanna, dass es also nicht eine Finanzierung allein durch die Regierungspartei, also der PiS ist, sondern dass alle im Sejm vorhandenen Parteien zugestimmt haben, das zu finanzieren. Man muss natürlich auch sagen, der Standort ist schon sicherlich ein teurer Standort. Also das ist ja exklusiv am Pariser Platz, am Brandenburger Tor, eine Location zu haben. Das kostet sicherlich Geld und die Projekte kosten Geld. Auch die Eröffnung, die war, muss man sagen, spektakulär. Auch am Pariser Platz in so einem Veranstaltungszentrum, riesen Brimborium, war aber gut gemacht. Also es kostet alles Geld. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass es quasi, wenn man das so sagen kann, ein gesamtgesellschaftliches Commitment gibt, also die verschiedenen Parteien sozusagen das mit finanzieren, beziehungsweise natürlich das Votum dafür geben.
Naja, wenn ich darüber nachdenke, ist natürlich schon entscheidend, wer sein Mehrheitsvotum dann dort abgibt. Ne? Und das ist halt,
ja
schon die
PiS. Genau,
also, ja, muss man halt auch im Hinterkopf behalten.
Ja, ich glaube, dass das dessen sind alle Beteiligten sich durchaus bewusst. Alle Beteiligten, so wie sie jetzt bei uns gesprochen haben und so wie ich kenne, da war auch noch Patrick Szostak, der Pressesprecher vom Institut Pileckiego dabei. Ich kenne die beiden ja so ein bisschen und ich habe da keine Zweifel, dass sie sich sozusagen gegen einer einseitigen politischen Perspektive aussprechen. Sie werden das tun, also sie werden sozusagen nicht eine einseitige...
Bleibt natürlich zu hoffen, dass sie sich nicht vereinnahmen lassen und einspannen lassen einseitig, sondern dass diese Multiperspektivität, die du meintest, dass die dann tatsächlich erhalten bleibt.
Aber ich glaube, dass gerade diese Multiperspektivität ein Erfolgsgarant von so einem Institut ist. Damit, ich meine, alle Außenstehenden sind sich ja bewusst, wie du schon gesagt hattest, dass das ja sozusagen vom polnischen Staat finanziert ist und dass die Gefahr besteht, dass das rein vereinnahmt wird. Also allein diese Multiperspektivität, die Unterschiedlichkeit der Angebote, sind die Voraussetzungen, dass das Institut auch in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft angenommen wird oder stärker angenommen wird. Auch in den Schulen, weil sie bieten ja auch Kurse und Workshops für Schulen an. Also wenn sich Schulen beispielsweise mit einem Thema auseinandersetzen, können sie sich an das Institut wenden. Da wird das auch finanziert. Also ich glaube, nur dadurch, dass sie sozusagen objektiv oder nicht parteigebunden sind, nur dadurch werden sie dort bestehen können, im Markt sozusagen der Angebote.
Bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht.
Mateusz Fałkowski sagt dazu, dass
diese Geschichte relativ aktuell ist, also immer aktuell und auch mit neuen Generationen, also dass die zum Beispiel also den Zweiten Weltkrieg, also wie meine Generation, auch nicht persönlich erinnert und also das das wichtige Thema und alles, was damit gehört, dazu gehört. Also das heißt, dieses Netzwerk von ganz praktischen Dingen, also wie zum Beispiel Zugang zu Archiven, wie zum Beispiel also die Workshops für die Jugend. Also dass diese kleineren Sachen, also und alle diese Sachen, die auf eine oder andere Weise mit Geschichte zu tun haben, also sind einfach wichtig auch für aktuellen Debatten. Und das wissen wir auch aus ganz verschiedenen Perspektiven. Irgendwelche, also der polnische Meteorit und Meteor und also da also nach Deutschland, also Bach, also dass wir etwas unbedingt zeigen möchten. Also wir wollen einfach ja in diesem Zusammenhang, also in diesem Kontext, ja in Deutschland eine Berliner, eine Institution, die in dieser konkreten Landschaft präsent ist und mit verschiedenen Akteuren, also da kooperiert und auch mit deutsch-polnischen Gesellschaften. Und das ist wichtig für uns, dass wir hier in Potsdam mit Ihnen sprechen können. Danke.
aus der Geschichte zu lernen, finde ich durchaus spannend und auch wichtig, dabei zu bleiben.
Denke ich auch. Also ich finde das Konzept, so wie es uns vorgestellt wurde, sehr spannend und man muss halt sehen, was daraus wird. Aber vielleicht kommen wir doch nochmal zurück zu dem Punkt, wer denn eigentlich der Namensgeber von diesem Institut ist, Witold Pilecki.
Also wir haben tatsächlich in unserem Haus eine Ausstellung, ganz groß, weil das etwa 500 Quadratmeter, Witold Pilecki und die Unterwanderung von Auschwitz. Und diese Ausstellung ist über, also der freiwillige Entscheidung von Pilecki, die nach Auschwitz gegangen ist. Also er ließ sich in einer Razzia in Warschau, im Stadtteil Żoliborz in Warschau, zu verhaften. Und um Informationen zu sammeln, also er wurde mit zweitem Transport nach Auschwitz geschickt. Und damals hat Untergrundstaat bei uns, also die Leute, die Widerstand gestalteten, damals wussten sie nicht eigentlich, was Auschwitz war. Also sie wussten nur, dass in Oświęcim ein Lager für polnische politische Häftlinge gab. Ja? Also in einigen Baracken haben die Deutschen ein Lager gebaut. Und diese Ausstellung ist über diese Entscheidung von Pilecki. Pilecki war eine damals schon Erwachsene, das ist wichtig, also dass er in 1901 geboren. Er hat an Krieg gegenüber Bolschewiks im 1920 teilgenommen. Er hatte zwei Kinder, eine Frau und zwei Kinder. Also er hat etwas zu bewahren. Er hatte schon diese Meinungen und auch Krisen von erwachsenen Menschen. Und im 1939 ist er zusammen mit anderen Leuten, eine von mehreren Gruppen von Widerstand gestartet. Ja? Also die Tajna Armia Polska, das war eine Gruppe im Untergrund gegründet. Und damals hat er mit anderen, mit Kollegen diskutiert und wurde auch von einer von diesen Kollegen vorgeschlagen als Kandidat, als möglicher guter Kandidat, diese Informationen über Lager in Auschwitz zu sammeln.
Vielleicht möchte ich etwas noch zusätzlich sagen. Warum ist das wichtig zu sagen, dass er erwachsen war? Ich meine, wir sagen, dass er ein Vertreter der zweiten Generation war. Also ich meine, sehr oft in Polen, diese Gedächtnis, diese Erinnerungen aus dem Krieg, das ist immer gesagt von dieser Generation, die in 1918, 1920 geboren ist. Das ist wirklich etwas anderes, wenn jemand im Warschauer Aufstand 16, 18 Jahre alt war, als jemand, der Kinder hat, Frau, Familie. Und wirklich, das ist diese Perspektive, was Tod ist, was Leben ist, das ist total anderes. Und ich glaube, wir sind in diesem Mythos, zum Beispiel Warschauer Aufstand, alle in Warschau zum Beispiel erwachsen sind. Das ist wirklich ein romantischer Mythos. Und das ist ja diese junge Generation, die für die Freiheit gekämpft hat. Und natürlich, das kann sehr bewegend sein. Und ja, ich habe dort in diesem Warschauer Aufstand gearbeitet und wirklich, ich habe viele Aufständler kennengelernt. Und das war sehr bewegend. Ja. Aber diese Generation war wirklich sehr jung während des Krieges. Das ist etwas total anderes. Und das war meine erste Überraschung. Ich habe gedacht, dass wirklich Pilecki diese Verbrechen, diese Böse, er hat wirklich auf andere Art und Weise gesehen hat. Das ist andere Perspektive. Und was ist wichtig über Pilecki? wie Mateusz gesagt hat, er ist ein Freiwilliger, ja, diese Informationen über Verbrechen zu sammeln und ja, veröffentlichen, weil das war ganze Konstruktion, dieser untergründliche Staat, dort auch in Auschwitz. Und er hat geschickt draußen, und das ist sehr spannend, weil diese mündlichen Berichte, diese alle Berichte sind nach London übermittelt. Und das ist, wir sehen, was, weil diese Ausstellung basiert, ist basiert auf auch Arbeit, dieser Hauptkurator ist Jack Verweller. Das ist sehr wichtig, er ist ein Kriegskorrespondent aus Washington Post. Er hat,
Daily Telegraph.
Daily Telegraph. Er hat ein Buch über Afghanistan geschrieben, aber auch über Irak. Das war ein Zufall. Er hat in 2011 diese Geschichte von Pilecki entdeckt. Das war Zufall. Das heißt, ein Bekannter von ihm hat einen Artikel über Befreiung Auschwitz geschrieben. Und dort hat er erwähnt über einen Mann, der freiwillig nach Auschwitz gegangen ist, um diese Informationen zu sammeln, etc. Und Jack war überrascht und er hat einen Konspekt geschrieben, dass er wollte dieses Buch schreiben, und von HarperCollins, das ist der berühmte Verlag. Er hat Geld bekommen und ja, 5 oder 6 Jahre auf diese Geschichte gearbeitet. Und das ist sehr spannend, das zeigt etwas über polnische Geschichte auch, weil er hat zum ersten Mal hat er verschiedene Unterlagen gesammelt. Zum ersten Mal. Zum Beispiel er hat verglichen verschiedene Unterlagen, die Berichten, die ja diese Berichte auch Verhören aus zum Beispiel Auschwitz-Museum und zum Beispiel Unterlagen in London. Ja, und plötzlich zeigte es sich, dass zum Beispiel wir können sehen, dass diese Berichte, die Pilecki geschickt hat, diese Berichte können wir lesen, die verschiedenen Teile in diese alliierten Dokumenten, zum Beispiel Kommandeur von RAF, Air Force. Und das war wirklich eine große Überraschung. So, wir sehen, dass diese Geschichte ist komplett, ja, dass diese Geschichte komplett ist. Und was ist sehr interessant, so dass er war in Auschwitz 2 Jahre und 4 Monate, so das war sehr lang, und er hat um Bombardierung Auschwitz gebetet und er wollte einen Aufstand machen. So, das war, er hat diese Organisation gebaut, das ist auch sehr kompliziert, das ist sehr lange und komplizierte Geschichte, wie er das organisiert hat. Und er hat vielmal dafür gebetet, um diese Bombardierung, dass Alliierten haben gesagt nein. Und deshalb wollte er persönlich dafür danach fragen. Und deshalb ist er geflohen. Nicht, weil er überlebt wollte, aber er wollte persönlich dafür danach fragen. Und das ist auch ja, wie ein Hollywood-Film, das ist eine Geschichte, er ist geflohen und danach, weil diese politische Situation hat sich sehr geändert, weil Alliierten und Stalin und Situation Polens hat wirklich total geändert. Und zum Schluss, ja, er hat in Warschauer Aufstand gekämpft, in 1944, und danach, er war in dieser Stalag-Lage und in 1945 er hat diese große Berichte über Auschwitz geschrieben, das was wir kennen als dieser Bericht, ja, und ich empfehle sehr, das ist wirklich großartiger Text, wirklich, das ist unglaublich stark. Und danach ist er nach Polen zurückgekommen und er ist verhaftet von kommunistischem Regime, gefoltert und verurteilt zum Tod. Und das ist wirklich, ja, das war erste diese das pokazowy proces Schauprozess. Ja, erster Schauprozess in diese stalinistische Zeit. So, das ist 1947. Mhm. Und wir zeigen in dieser Ausstellung, wir zeigen generell diese wir fokussieren auf diese Auschwitz-Geschichte, weil das ist sehr, das ist generell unbekannt, aber das zeigt nicht nur diese Geschichte von Pilecki, aber auch von polnischer untergründlicher Staat, ja, und auch diese Exilregierung und alle diese Bemühungen, ja, etwas zu machen, ja, wie dieser ja, Holocaust angefangen ist und ja, diese Reaktionen und keine Reaktionen. So, das ist auch Geschichte, sehr universelle Geschichte, dass Pilecki und verschiedene Mitarbeiter von ihm, aber auch in dieser Regierung, aber untergründliche Organisation, dass wirklich verschiedene Leute versuchen, etwas zu tun. Und das ist wirklich sehr universell. Das ist auch die Frage, heutige Frage, ja? Dass das Böse passiert und kann man etwas machen? Mhm. Man kann immer etwas machen. Und wirklich, dass diese Geschichte von Pilecki zeigt das. Und für uns, wir haben in dieser Ausstellung diese Geschichte wirklich nicht mit polnischen Forschern erzählt. Wir haben wirklich, das war geplant, weil wir wissen, dass wenn, ja, weil wir sind aus Polen, neue Institution und wir wollten das wirklich vermeiden. Aber das ist auch sehr spannend, auch das ist sehr typisches in Polen, dass zum Beispiel Norman Davies, Timothy Snyder, dass immer, wir haben vielleicht, das ist auch über unser Trauma, dass wir können nicht selbst unsere Geschichte erzählen. Das ist so verdrängt. Und sehr oft das passiert, dass jemand wie Alexandra Ricci, ja, jemand kommt und sagt, wow, ich erzähle diese Geschichte. Mhm. Und zum Beispiel Jack Fairweather hatte ich jetzt, ich glaube, das war vor 3 Wochen, er hat Costa Book Award bekommen. Das ist wirklich dieser sehr berühmte Preis in Großbritannien für dieses Buch. Und ja, das ich weiß nicht, ob das möglich wäre, wenn, ich weiß nicht, polnische Historiker das schreiben
würden. Wir haben das gleiche Problem.
Für Polen scheint also diese Auseinandersetzung mit der Geschichte sehr wichtig zu sein.
Ja, ich denke schon. Also es zeigt sie ja oder sagt sie ja in ihrem ganzen Statement oder in den Statements wurde das gesagt. Da gibt es ja auch dieses Beispiel, was an dem Abend auch genannt wurde, mit dem Schlechter von Warschau, wenn man das so sagen kann.
Ach, dem Sylter Bürgermeister.
Dem späteren Sylter Bürgermeister und Landtagsabgeordneten von Schleswig-Holstein, Reinefahrt. Auch sehr spannend, insbesondere die Begegnung zwischen der Sylter Bürgermeisterin und den Nachkommen von Aufständischen aus Warschau. Hören wir da mal rein.
Ich habe eine Ausstellung über Reinefahrt gemacht. So, ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte kennen. Das ist Wola Stadtgebiet, das ist ein westliches Stadtgebiet von Warschau. Und während des Warschauer Aufstands, das war erste Tage des Aufstands, die deutsche Truppen, die sind aus Poznan genommen und Reinefahrt war SS-General, der mit der Hilfe ja, nach Warschau gekommen ist und seit 5. August bis 7. 8. sind wirklich 40.000 Menschen in Wola umgebracht worden, ja. Und das war, wir nennen das Wola-Massaker. Und was war spannend, und das jetzt möchte ich, ja, spannend. Ich habe diese Ausstellung in 2014 gemacht. Und das war erste Ausstellung über diese Geschichte. Erste Ausstellung. In dieser Zeit war kein Buch darüber. Das war nur immer erwähnt, ja, dass diese Geschichte passiert ist. Und ich habe in diesem Moment entdeckt, dass diese Trauma in der Stadt, Trauma in diesem Sinn in der Gesellschaft, man kann das in Wola Stadtgebiet sehen, zum Beispiel diese architektonische, in diese Orte, wo diese Massaker gemacht wurde, bis heute, das ist chaotische, ja, das ist kein Ort, ja, das ist sehr interessant. Und ich habe bemerkt, das war, Trauma bedeutet, dass man braucht, darüber zu sprechen, aber kann nicht. Und in diesem Moment, das war, wir haben eingeladen, was wichtig ist über diese Reinefahrt. Reinefahrt nach dem Krieg wurde 3-mal Bürgermeister auf Sylt. So, das ist Saint-Tropez, deutsche Saint-Tropez. niemals wurde er verurteilt. Mhm. So, das ist auch eine, auch ein Trauma. Ja? Mhm. So, wir haben die Opfer und die keine Gerechtigkeit. Ja? Und in dieser Zeit wurde ein Buch veröffentlicht von Schweizer Historiker Philipp Marti. Und Philipp Marti hat zum ersten Mal diese Geschichte von Rheinefahrt erzählt und auf Sylt diese Bürgermeisterin und diese Gemeinde hat gedacht, okay, wir sollen das aufarbeiten, endlich. Und ich habe darüber gelesen und ich habe gedacht, okay, laden wir diese Gemeinde ein für diese Eröffnung der Ausstellung. Und sie sind gekommen. Und das war unglaublich. Zum ersten Mal, diese Bürgermeisterin hatte eine Rede und für diese Familien von Opfern, das war super wichtig. Wir haben ein Treffen gemacht, das war ein Konzert. Und vielmal habe ich das gehört. Ja, das war so wichtig, dass endlich haben wir diese Mitleid, dieses Gefühl, Mitgefühl bekommen. Ja, dass zum ersten Mal zum Beispiel diese Bürgermeisterin und diese deutsche Delegation, sie haben geweint mit diesen Familien von Opfern. Und das war eine Erfahrung, als ich entdeckt habe, dass die Gemeinschaft bedeutet, dass verschiedene, das ist eine Situation, als wir alle uns fühlen so sicher, dass wir andere Meinungen haben können.
Kannst du dann einfach einsteigen irgendwie? Ja, die Geschichte von Rheinefahrt, also mir war die schon bekannt, das ging ja durch deutsche Medien vor ein, zwei Jahren. Was aber hier besonders interessant ist das, was Hania Radziejowska daraus gemacht hat. Also sie hat durch diese Veranstaltung sozusagen einen Aufarbeitungsprozess in Gang gesetzt. Also die Opferseite, also die Nachfahren der Opfer, waren zufrieden, dass die deutsche Seite so ein Schuldanerkenntnis gemacht hat. Das hat sozusagen beide verbündet, obwohl beide eigentlich gar nicht sich vorher kannten, sondern das löste etwas aus. Und das fand ich total spannend an dieser Geschichte.
Traumabewältigung ist ja genau sowas, einen emotionalen Moment gemeinsam zu erleben.
Genau. Ja. Obwohl man vielleicht auch andere Perspektiven hatte, also die deutsche Perspektive, also auch die polnische Perspektive. Hier hat man sich gemeinsam gefunden, quasi in einem emotionalen Moment. Und das finde ich halt spannend, dass man das so als Instrument nutzt.
Ja, das ist dann auch wirksam, ne? Also nachhaltig. Wirksam auch für die Zukunft kann man daran wieder anknüpfen.
Ich glaube sogar für beide Seiten, ne? Also für die polnische Seite, also für die deutsche Seite, diese Verbindung.
Mhm. Sehr spannend.
Ja. Geschichte hat viele Facetten, ist nicht schwarz und weiß. Und eine Geschichte erzählt Hania Radziejowska noch, die beachtenswert ist, die Geschichte über Otto Küssel.
Aber wissen Sie, dass er einen Mitarbeiter, deutschen Mitarbeiter gehabt hat? Das ist auch eine schöne Geschichte von Otto Küssel. Das ist eine total unbekannte Geschichte. Otto Küssel war ein Kapo, er hatte Nummer 2, so das war, ja, Prisoner, Häftling, aber er war ein Kapo, so das war Aufseher.
Ja.
Und er war immer sehr gut für jede Häftlinge. Und er hat Pilecki Leben gerettet. Und das war Beginn der Pileckis Arbeit. Aber auch er hat Otto Küssel auch für seinen Mitarbeitern beworben. Ja. Und zum Schluss, Otto Küssel ist geflohen, als in der Kleidung von SS-Männern. Er hat geklaut und ja. Und es gab dort ein sehr grausamer Kapo, ein wirklich sehr grausamer Mann. Und Otto Küssel hat so gemacht, dass er einen Zettel geschrieben hat: Hans, sorry, ich konnte nicht auf dich warten. Mhm. Und er hat dieses Zettel in diese Kleidung gelassen. So ein böser Mann wurde verhaftet und ist geschwunden, ja, verschwunden. Und Otto Küssel hat auch Gaskammerplan gestohlen und genommen draußen. So, das war wirklich sehr wichtige Flucht und ein toller Mann. Er ist überlebt und in Deutschland niemand kennt diese Geschichte. Und das ist ein deutscher auch Widerstand auch, ja. Und sehr, sehr spannende Geschichte. Und zum Beispiel, dass wir wollten auch das zeigen, weil das ich kann mir vorstellen, dass diese Geschichte auch sehr schwierig ist. Ja, das wir sind am Brandenburger Tor und wir betonen auf, natürlich, das ist ein Teil von dieser Geschichte, aber das ist auch schwierig. Ja, das ist vielleicht, ich möchte nicht zu viel sagen in diesem Moment. Ja.
Alles in allem, wenn ich über das Thema nachdenke, hätte ich beim ersten Betrachten nicht gedacht, dass es doch so viel Interesse bei mir wecken könnte. Und ich fand es wirklich spannend.
Ja, ich fand es auch spannend. Und das ist häufig so bei unseren deutsch-polnischen Gesprächen, dass da ganz verschiedene Perspektiven aufgemacht werden, die man am Anfang noch gar nicht erkennt. Das macht es wirklich spannend. Das war jetzt der 15. Podcast, den wir inzwischen haben, oder beziehungsweise die 15. Folge.
Ja, wollen wir schauen, wie wir jetzt überhaupt weitermachen. Wir haben noch, glaube ich, Material.
Wir haben noch ein Thema.
Von einem deutsch-polnischen Gespräch,
Andreas,
das schon stattgefunden hat. Und nicht so viel richtig verraten, das wir auch noch in aller Ruhe. Genau. Danach wird es natürlich schwierig, wie vielleicht bekannt ist. Inzwischen ist irgendwie der Coronavirus angekommen bei uns und so langsam findet auch kein öffentliches Leben mehr statt, inklusive keine deutsch-polnischen Gespräche.
Die werden wir wahrscheinlich ausfallen lassen, das haben wir noch als Vorstand nicht beschlossen, aber es ist wahrscheinlich die Konsequenz. Also wir haben heute übrigens den 14. März, also mittendrin. Die Grenzen sind gerade nach Polen geschlossen worden, beziehungsweise morgen geschlossen. Und nun müssen wir tatsächlich sehen, wie wir weitergehen. Insbesondere auch mit allen anderen Veranstaltungen, die wir für dieses Jahr auch geplant haben. Keiner weiß was, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber wir sind optimistisch wie immer.
Ja, man kann vielleicht irgendwann sogar wieder einen Reiseantrag stellen, dass man dann einfach nur 2 Wochen in Quarantäne geht und mal wieder nach Warschau fährt oder so. Ja, wäre doch mal eine Idee.
Genau, wir hoffen, dass das bald vorbei ist und wir dann tatsächlich auch nach Warschau fahren können. Das ist ja eigentlich wieder im Plan in diesem Jahr, wie auch Danzig und Łódź und so weiter und so fort. Schauen wir mal, wir hoffen das Beste und haben noch ein kurzes Abschlusswort von Hanna für Sie bereitgestellt.
Ja, aber wir verabschieden uns schon mal.
Genau, wir verabschieden uns.
Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Do usłyszenia.
Ciao.
Ich meine, zum Schluss, es geht um wirklich, dass jemand ehrlich ist und vielleicht mutig manchmal. Und diese Menschen sind auf jeder Seite, immer. Und diese Verantwortung für wirklich diese demokratischen Werte, das ist das immer diese, wir sagen wie bei Niemen Lied, ja, dass die guten Menschen, wie sagt man, ale ludzi ludzi dobrej woli, die jest więcej, ja.